ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regen-Duett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regen-Duett.
Ja. Boah, dann haben wir.
Ich muss mein Wasser noch
holen. Also, da waren wir nicht schnell genug heute. Oi wei. Ja, aber läuft, Aufnahme läuft. Sieht gut aus. Ja.
Ja, wollen wir hoffen, dass das klappt. Wiu, 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 wiu,
wiu. Technische Probleme waren wieder am Start.
Ja.
Ja.
Das Wichtigste.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Oh Gott.
Ich gebe es auf.
Ja, wir sollten das sein lassen.
Ja, ich denke auch. Was sagen Sie? Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll und Martin Mocharski nach diesen ereignisreichen Tagen.
Yes.
Ne? So es passiert ja wieder jede Menge, ne? Weiß ich. Ne?
Ja.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen an den Jahresbeginn erinnert.
Ja, der war ja spektakulär. Wir haben die Stunden gezählt.
Genau, so. Und das Jahr
die
scheint wirklich so
waren.
Zu enden, wie es angefangen hat. Ne?
Nämlich,
ja, voller, toller, spannender Ereignisse. Ja, gönnen wir uns erst einmal. Ein lecker Stück.
Oje.
Was ist da? Oh Gott, das sieht gut aus.
Gefüllte, was ist das? Spitzkuchen?
Gefüllte Spitzkuchen.
Ah.
Aus dem Hause Groschkis. Ja, vielen Dank für die Spende. Hier, probier mal.
Die sind aber groß.
Ja.
That's what she said. Dankeschön. Ja, jetzt können wir aber schlecht beide kauen, während wir eine Sendung machen. Deswegen warte ich mal ab, bis du widersprechen kannst.
Mhm.
Bis du widersprechen kannst.
Ich kann. Jetzt darfst
okay,
du.
Okay, jetzt darf ich.
Oh, lecker.
Mm.
Pfefferkuchen vom Allerfeinsten.
Mm-hmm.
Meine Güte. Ich sag also mal, Einblendung jetzt, ne? Für ein gelungenes Weihnachtsfest und eine gelungene Vorweihnachtszeit. Ah. Ich wollte ja was Atmosphäre machen.
Ah, er macht Atmosphäre.
Mhm.
Sehr schön, wie wir jetzt einfach hier zu Beginn der Sendung einfach essen. Ich glaube, das sollten wir sein lassen.
Was denn? Hier deine Kettensäge.
Ach, danke, meine Kettensäge.
Ja.
Ich hau mir das jetzt einfach so komplett rein.
Ja, erster Werbeblock quasi vorbei. Ja, meine Damen und Herren. Ja, Sascha, es ist ja wieder viel, viel los dieser Tage. Also ich habe mir jede Menge Notizen gemacht.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Wir beobachten, was wir ja eigentlich schon letztes Jahr prognostiziert haben. Eigentlich jeder normalsterbliche Mensch hätte voraussehen können. Der Wirtschaft geht es nicht allzu gut und ich fand es sehr interessant, die.
Aber hast du denn nicht auf Marcel Fratscher gehört?
Nee.
Er hat doch gesagt, alles wird gut.
Ja, natürlich. Wir schrumpfen uns ja jetzt gewissermaßen gesund.
Ja.
Das ist es. Also wir schrumpfen uns gesund, meine Damen und Herren. Und wie gut wir jetzt gerade, also auf was für einem guten Weg wir diesbezüglich sind, das hat tatsächlich die Tagesschau überraschenderweise mal schön zusammengenommen. Also die haben mal aufgezählt, wie viele Industriearbeitsplätze hier doch verloren gehen. ThyssenKrupp, wir hatten es in der letzten Woche, das Thema 11.000 Stellen sind auf dem Spiel. Schaeffler, der Automobilzulieferer, 4.800 Stellen will er insgesamt streichen, 2.700 davon in Deutschland. Ja, Continental hat seit 2023 seit 2023 5.000 Stellen gestrichen und bis 2028 sollen es dann 7.150 werden. Drei VW-Werke, wir haben es gehört, stehen auf der Kippe und damit verbunden dann auch 10.000 Arbeitsplätze. Bosch, ja, Sie alle kennen die Schlagbohrmaschinen von Bosch. 5.550 weltweit, davon 3.800 in Deutschland. Der Autozulieferer ZF will 14.000 Stellen in den kommenden Jahren streichen, davon allein 1.800 in Saarbrücken, also 14.000 Stellen hier in Deutschland. So, Ford will 2.900 Stellen streichen, BASF 3.300 weltweit, 2.500 davon in Ludwigshafen. Ja, und da kommt man auf eine Summe, die sich da irgendwo im Bereich 50.000 bewegt, ja, also 50.000 Arbeitsplätze, um die wir jetzt gesund geschrumpft sind. Ja, das verspricht Spannung pur für das nächste Jahr. Ja, ja. Ne? Ich denke, das wird eine interessante Staffel, gerade so im Vorfeld der jetzt quasi noch nicht offiziell, aber doch eigentlich inoffiziell anstehenden Bundestagswahl am noch nicht offiziell 23. Februar. Ne?
Mein Kommentar dazu ist, dass wir demnächst keinen Fachkräftemangel mehr haben, sondern einen Fachfirmenmangel.
Oder ein Fachstellenmangel.
Ja.
Ja.
Fachstellen.
Ja.
Ja.
Ja, dann haben wir jetzt hier so viele Millionen Fachkräfte und die haben dann alle keine Arbeit mehr.
Die ganzen Raketenwissenschaftler, die jetzt gerade in Hartz IV sind. Nein, im Bürgergeld heißt das ja jetzt.
Ja, richtig.
Man will es ja auch wieder umbenennen. Also manche sagen ja, die CDU sei auch bestrebt, das Bürgergeld abzuschaffen. Aber sie wollen es ja eigentlich nur umbenennen.
Ja,
in? Und, ja, weiß ich noch nicht. März 17 oder so. Keine Ahnung. Oder März 25 oder so.
Ja.
Ja, aber sie wollen ja dann Sanktionen auch verhängen können. Und hat man ja heute schon. Wirkt halt nur nicht.
Ja.
Wird halt nicht umgesetzt.
Ja.
Ja. Aber egal. Du wolltest mit Nancy eigentlich starten, ne?
Eigentlich wollte ich mit Nancy anfangen, genau. Also es war jetzt einfach nur so ein Ausblick auf das, was uns jetzt im nächsten Jahr...
Wie schön es hier ist in Deutschland.
Ja, so. Wie schön es hier ist und wie ja steil bergauf es geht angesichts der Gesundschrumpfung, der wir jetzt ja gerade hier unterliegen. Ja, aber was ich besonders toll fand, meine Damen und Herren, Vorweihnachtszeit ist Weihnachtsmarktzeit. Und da fand ich auch sehr interessant, was wir hier zu lesen bekommen haben in der Bild-Zeitung. Nichts Konkretes, aber abstrakt hohe Bedrohungslage. Faeser mahnt zu Wachsamkeit auf Weihnachtsmärkten. Und dann in dem Artikel ein Absatz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigte laut Redaktionsnetzwerk Deutschland die anhaltend hohe Gefährdungslage. Deutschland stehe unverändert im unmittelbaren Zielspektrum unterschiedlicher terroristischer Organisationen, insbesondere des Islamischen Staates. Weihnachtsmärkte seien aufgrund ihrer Symbolik für christliche Werte sowie als Inbegriff der westlichen Kultur und Lebensweise ein ideologisch geeignetes Ziel für islamistisch motivierte Personen dar. Stellt dar. Hä? Was habe ich hier vorgelesen?
Ja, die Bild schreibt auch manchmal.
Dann hat sich die Bild hier verschrieben. Naja, wie dem auch sei. Da kommt doch Weihnachtsstimmung auf, ne? Sie wollen einen Glühwein trinken, ihren kleinen Kindern eine Bratwurst kaufen, ja, und dann müssen sie doch irgendwie immer damit rechnen, hier gleich entweder in die Luft gejagt zu werden oder vielleicht auch gemessert zu werden. Und ja, wenn sie damit nicht d'accord gehen, also mit diesen Zuständen im nach wie vor besten Deutschland aller Zeiten und sich diesbezüglich despektierlich gegenüber der Bundesregierung äußern sollten, die das alles ja immerhin zu verantworten hat, ja, dann, was hat die SPD dann vor?
Dann hat die SPD vor, den Paragraph 188 zu verschärfen. 188 ist ja der, der jetzt hier für so Furore sorgt, weil ja im Prinzip ist das ja der Beleidigungsparagraf 185, aber der 188 verschärft den quasi einmal, wenn es dann um Personen des öffentlichen Lebens geht, also auch Politiker und so weiter. Und aufgrund dessen sind ja auch jetzt so einige Habeck-Dinger da angezeigt worden. Da steht ja drin, dass um den Tatbestand zu erfüllen, das Wirken der Person erheblich beeinträchtigt werden muss. Mhm. So, und da hatte ich ja schon in meinem aktuellen Freiheitsfunken in meiner Kolumne zugeschrieben, dass gerade bei so Beleidigungen, die erstmal durch so eine Agentur überhaupt erstmal aufgedeckt werden. Also ein Herr Habeck beauftragt eine Agentur, um nach Beleidigungen zu suchen. Mhm. Ja, also und die er ja ohne die Agentur nicht finden würde. So, das heißt, diese Beleidigungen, wenn er die von sich aus nicht sieht oder zugetragen bekommt oder darauf aufmerksam gemacht wird, kann ja gar nicht sein Handeln oder sein Wirken beeinflusst haben. Mhm. Also da gibt's ja schon Stimmen aus der Anwaltsfachschaft, dass man sagt, ja, der Tatbestand ist überhaupt nicht erfüllt, weil solange der Herr Habeck nicht in seinem Wirken eingeschränkt ist, trifft es halt gar nicht zu. Mhm. So, und jetzt möchte natürlich die SPD, ich glaube Niedersachsen war es, die möchte jetzt einbringen, einen Änderungsvorschlag für diesen 188, der genau dies rausstreicht. Mhm. Also dass genau, dass das Wirken nicht mehr erheblich beeinträchtigt sein muss. Das heißt, jede normale Beleidigung fällt dann quasi unter 188 statt 185 und ist damit dann quasi, ich glaube, auch von Amts wegen her verfolgbar. Mhm. Also nicht mal mehr nur auf Antrag, sondern dann auch direkt von Amts wegen her. Und also jede Beleidigung gegen Politiker oder Personen des öffentlichen Lebens, und da zählen auch Kommunalpolitiker und so weiter zu, ne? Also das ist schon sehr, sehr lustig. Mhm. Ja, das wollen sie verschärfen.
Das wollen sie verschärfen. Ja, und was sagt uns das alles? Ich glaube, der Druck wächst im Kessel. Der steigt und steigt und steigt. Ja, es ist natürlich faszinierend, mit welchen Mitteln man jetzt noch versucht, dem Zorn, der Wut ja entgegenzutreten, indem man sie dann einfach nur versucht zu unterdrücken. Mhm. Ja, also es werden sich mit Sicherheit einige Leute jetzt vermutlich auch schon aufgrund dieser Nachrichtenlage, die wir ja alle um die Ohren gehauen bekommen haben, aufgrund dieser Nachrichtenlage werden sich die einen oder anderen vielleicht schon mal überlegen, ob sie denn dann wirklich sich bezüglich unserer Politiker äußern möchten. Ja, man weiß ja mittlerweile auch gar nicht mehr, ja, was ist denn eigentlich eine Beleidigung? Ja,
hätte ich bis vor kurzem noch für eine Beleidigung gehalten, wo der Staatsanwaltschaft so einstellen.
Ja.
Also klar, wenn jetzt einer mit HS kommt oder das steht jetzt nicht für Hitlers Schergen, sondern für Heinsberg. Das Kennzeichen, nein, Quatsch. Nee, aber wenn einer mit schlimmen Beleidigungen kommt, ich meine, ich bin ja sowieso dagegen, dass Wortverbrechen bestraft werden, aber ich habe es halt bisher so vernommen, okay, da wird jemand einfach aufs Übelste beleidigt, komplett ohne Sachbezug und so weiter, als Arschloch oder was auch immer, für den YouTube-Algorithmus jetzt wieder sehr gut, nee, aber da kann man es ja noch einigermaßen nachvollziehen, aber so ein Schwachkopf-Meme, ne? Also ich meine, die Person Robert Habeck bringt ja schon an sich genug Sachbezug mit. Mhm. Also er bringt eine Laufbahn jetzt mit hier von 4 Jahren, die fast anders nicht mehr beschreibbar ist. Also dadurch, und wie gesagt, ich hätte mir da gedacht, so es würde fallen gelassen oder so, aber es wird ja immer härter.
Es ist ja weniger eine Beleidigung als vielmehr eine Diagnose, ne?
Ja.
So
ja,
die Diagnose, die der liegt ja, wie gesagt, auch einiges zugrunde. Und wie Michael Werner das ja immer sagt, man muss wohl auch diesen Sachbezug herstellen. Das ist wohl ganz, ganz wichtig. Ne? An dieser Stelle auch noch mal ein Programmhinweis: auf dem Kanal von Eigentümlich Frei werden demnächst die Vorträge aus Usedom von unserer EF-Konferenz veröffentlicht werden. Und da gibt Michael Werner ganz, ganz, ganz wertvolle Tipps. Mhm. Und Michael Werner hat außerdem noch gesagt, also man bekommt ja immer hier so ein Strafbefehl zugestellt. Mhm. Strafbefehl, ne? Also es wird ein Strafantrag gestellt und dann gibt es einen Strafbefehl und dieser Strafbefehl, das ist auch kein Urteil. Ja, das ist, wie gesagt, ein Strafbefehl.
Und er wird aber rechtskräftig, wenn du nicht innerhalb von 2 Wochen Widerspruch.
Genau, richtig. So, und dagegen sollte man halt Widerspruch einlegen, weil doch in den allermeisten Fällen diese in Anführungsstrichen Strafbefehle dann auch wieder kassiert werden. Mhm. Also wenn dann jetzt nicht beim Amtsgericht, dann vielleicht in der nächsthöheren Instanz. Mhm. Wie gesagt, aber ich denke nichtsdestotrotz, dass sich viele Leute diesen Stress ja gar nicht geben wollen. Also man muss sich dann ja erstmal einen Anwalt nehmen und dann hat man natürlich, man hat immer noch die Sorge, ja, wird es am Ende nicht doch noch teurer? Ja, und so versucht man dann halt irgendwie das, gerade so bei Twitter oder sowas, also in dieser Bubble, ich sag mal, Stammtisch, ja, auf diesem Online-Stammtisch, dass man da versucht, so tatsächlich so richtig gehend unterdrückend zu wirken, um ja doch noch irgendwie den Anschein von Zustimmung zu erwecken. Aber ich denke halt nicht, dass das großartig klappen wird. Es wird, wie gesagt, meine Vermutung ist natürlich, dass wenn jetzt Leute sich diesbezüglich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen, und das sind ja einige, ich glaube, die Junge Freiheit hat jetzt neulich eine Umfrage veröffentlicht, von INSA erstellt, demnach zufolge doch sehr, sehr, also ich glaube, so ungefähr die Hälfte der Leute der Meinung ist, dass es hier, wie gesagt, keine Meinungsfreiheit gibt, also dass man sich bezüglich seiner Meinungsäußerungen doch weitest, also oft genug zurückhält, ja, weil man eben Angst vor Konsequenzen hat, aber das wird ja nicht dazu führen, dass man die Bundesregierung dann mit Zustimmung segnet, sage ich mal. Also das ist das genaue Gegenteil, ja, eben, ist ja, ja der Fall. Ja. Also
der Streisand-Effekt ist jetzt wieder groß bei Habeck.
Ja, ne? Ja.
Also
ja, es ist ja nicht mal so sehr der Streisand-Effekt. Es ist ja mehr die Wut, die da ja schon in Anführungsstrichen köchelt.
Ja.
Die facht man dadurch ja nur noch mehr an.
Ja.
So, und da, ich sag mal, da dürfen wir, ich persönlich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt, also die kommende Staffel. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann wieder vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aus welchem Anlass auch immer, zu eben diesen sogenannten Massenprotesten kommen wird. Also wir hatten ja jetzt Anfang des Jahres die Bauernproteste. Wir hatten während der Corona-Zeit die Montagsspaziergänge und so. Wir haben gemerkt, dass da schon eine recht große, ja, Masse an Menschen vorhanden ist, die, wie gesagt, abgeschlossen hat mit dem Ganzen. Und es verspricht ja, wie gesagt, nicht besser zu werden. Und wir haben ja jetzt, wie gesagt, gerade hier diese Zahlen zitiert, was uns jetzt an wirtschaftlichen Schäden ins Haus steht. Und das sind ja auch noch mal diverse 10.000. Und an diesen 10.000 Industriearbeitsplätzen, ich meine, man spricht so von 2,5 Anschlussarbeitsplätzen, die dann ebenfalls davon betroffen sind. Sprich dann irgendwelche Zulieferer, Handwerker, Gastronomie und so weiter, die darunter dann leiden. Also dann haben wir dann schon mal diese 50.000, hinzu kommen dann nochmal 125.000 und dann haben wir knapp 200.000, also 175.000 Menschen, die ihren Job verlieren. Und wir müssen jeden Tag, oder wir können jeden Tag in die Tageszeitung gucken, wir können jeden Tag ins Internet gehen und wir sehen quasi jeden Tag die Meldung, Traditionsunternehmen XY, 300 Jahre im Geschäft, insolvent. Mhm. Ja, ja, ich glaube, in Österreich ist jetzt KTM hier, dieser Motorradhersteller, insolvent gegangen.
Aha.
Es ist wirklich, man kann hier fast von einer Insolvenzinzidenz sprechen.
Ja.
Es wird ja nicht besser. Man hört ja nichts davon, dass es an irgendeiner Stelle irgendwie ansatzweise aufwärts geht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und die permanente Konfrontation mit diesem Niedergang, der ja jetzt auch über die Mainstream-Medien verfolgt, der wird ja nun auch zu einem weiteren Vertrauensverlust führen. Und
erhitzen Gemüter.
Ja, genau. Und die werden sich dann fragen, wofür das alles? Und dann stehen dann gewisse Dinge zur Disposition, die man uns hier permanent vorhält, an die wir uns doch zu halten haben. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte es auch schon vor ein paar war das letztens oder war das vorletztens hier beim Dachcouch-Quartett, ich glaube schon, dass diese grünen Themen, also diese grünen Themen, die uns alle viel, viel Geld kosten werden, mit diesen Themen wird man sich als Partei vermutlich in Zukunft ins Abseits stellen. Mhm. Ne?
Ja.
So, ich glaube, ne, ich denke, unsere, nicht nur die Bundesregierung, ich sag mal, unsere, ja, ich sag mal, das Parteienkartell, wenn du so willst, die haben sich das auch entsprechend aus, ja, vermutlich gemeinsam ausgedacht, hier diesen Move von Kanzler Scholz, gewissermaßen die Koalition jetzt platzen zu lassen. Ich denke, man hat sich dadurch ja noch mal eine, wie soll ich sagen, noch mal eine Legislaturperiode Zeit gekauft. Mhm, ja, weil ja. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, man hätte diese
bis November gewartet,
ja, bis September, gewartet und hätte dann das ganze Frühjahr über, ich sag mal, die Katastrophen.
Du hättest halt mit den Erfolgsmeldungen aus den USA hättest du konkurrieren müssen dann auch.
Genau, richtig. Nicht
also,
nur das. Also die würden dann ja gegenübergestellt
ja.
werden, ne? Mit nicht nur USA, auch Argentinien und so weiter.
Ja.
Ich glaube, unsere ja, Parteipolitiker, die haben schon sehr, sehr genau gewusst oder wissen es, was uns jetzt gewissermaßen ins Haus steht, also was da jetzt auf uns zukommt. Und ich denke, meine Damen und Herren, das wird nächstes Jahr mindestens herausfordernd. Ja, also da wird es den einen oder anderen Flurschaden zu bestaunen geben, vermute ich. Ne? Ja, insofern warten wir mal ab. Also wenn, wie gesagt, grüne Weltverbesserungsideologien auf die brutale, harte, nackte Realität treffen, die dann auch bei den Leuten wirklich direkt und persönlich ankommt, ja. Mhm. Ich sag mal, jeder verlorene Industriearbeitsplatz, der ist ja auch, wenn du so willst, ein Multiplikator, der
ja, genau,
seinen Mitmenschen sagt, so, hör mal.
Auch Automobilzulieferer haben Zulieferer.
Ja.
Ne? Also da hängen, wie du eben schon sagtest, da hängt eine Reihe noch an Jobs hinten dran.
Ja.
Und ich hätte noch was in Richtung Automobil.
Ja.
Also ich habe ja hier, wie gesagt, bei freiheitsfunken.info meine Kolumne heute veröffentlicht. Und diese behandelt einen Fall, der aktuell in der Kanzlei Grubwinkler, Konstantin Grubwinkler in München, das ist ein reiner Strafrechtler, liegt. Und da geht es um Autoaufkleber.
Ja.
Und zwar hat jemand so SUV-mäßig war das Auto oder eher so Truck-mäßig. Und also so ein richtig bulliges Teil. Nee, danke. Und der hat da auf die Seiten draufgeklebt Demonstrantenjäger. Hatte vorne auf der Front hatte er dann ein Piktogramm von so einem Klimakleber und so eine kleine Strichliste. So mit, keine Ahnung, 18 Strichen schon abgehakt oder so. Genaue Zahl ist auch egal. Jedenfalls hat das jemand zur Anzeige gebracht und die Staatsanwaltschaft, welche Stadt weiß ich jetzt nicht mehr, ist aber auch nicht so relevant, hat dann ein Verfahren eröffnet und zwar aufgrund Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. So, jetzt kannst du dir mal überlegen, welche Straftat denn damit angedroht wird. Mit Autoaufklebern, die man sich aus Scherz da draufklebt und sagt, haha, guck mal, lustig.
Ja, Mord.
Ja, Mord.
Mord.
Genau das ist es. Also viel anderes kann es nicht sein. Der Grubwinkler, das Video ist auch in dem Artikel dann verlinkt, hat dann mal geschaut, okay, welche Tatbestände gäbe es denn für genau diese Anklage? Und da kommt eigentlich nur die Morddrohung in Frage. Mhm. So, und dann fragt er natürlich, ja, welcher normale Mensch sieht denn darin eine Morddrohung? Ja, also das kann ja wirklich nur irgendwie so ein komplett hysterischer Klimakleber gewesen sein, der das zur Anzeige gebracht hat und rumheult, ja, ich fühle mich durch dieses Auto bedroht. Wobei, dafür müsste das Auto ja auch erstmal in seinem Umkreis irgendwo sein. Ne? Mhm. Also es ist nicht bekannt, dass dieses Auto jemals in einer Demonstration und von da und dann auch noch direkt vorne anstand, dass man das hätte sehen können. Also die Bedrohung ist auch schon wieder nicht gegeben.
Er hätte zudem an der Straße kleben müssen.
Das auch dazu
und noch. Ist das ja. noch passiert? Ja. Also wenn es passiert, also wenn er denn dann tatsächlich an der Straße geklebt hätte, ja dann
ja.
und er das dann gesehen hätte, dann wüsste er ja im Prinzip, es ist eine leere Drohung. Ja,
ja genau. Ja,
also,
ja. also kein normaler Mensch sieht das als Drohung an. So, und da ist dann jetzt, also der hat jetzt den Fall auch übernommen, da ist ein Strafbefehl ergangen und daraufhin hat er den jetzt auch übernommen, den und sagt, da macht man Freispruch draus, weil das ist halt Quatsch. Ne? Mhm. Und das Schöne ist, in dem Strafbefehl wurde er schon zu 150 Tagessätzen verurteilt.
150?
Ja, das sind praktisch 5 Monatsgehälter dann, also 5 mal 30 Tage. Also
er wäre vorbestraft
dann. Er wäre ab 90 bis zu, oder 91 bis zu vorbestraft. Und er wäre damit vorbestraft, natürlich wegen Androhung von Straftaten. Ne? Mhm. Und er hat dann, also der Grubwinkler hat dann hier mal noch ein bisschen ausgeholt und mal selber in seiner Datenbank recherchiert, was so üblich ist an Tagessätzen für andere Verbrechen. Mhm. So. Und da sagt er, selbst eine Trunkenheitsfahrt mit 2,2 Promille wird typischerweise mit 65 Tagessätzen bestraft. Mit Sachschaden oder Gefährdung sind es 75, mit Verletzung 90 und bei einer fahrlässigen Tötung beginnt es so bei 120 Tagessätzen. Und der Typ hat 150 gekriegt für nix. Der hat keiner Menschenseele irgendwas getan. Mhm. Und der hat auch niemanden wirklich ernsthaft bedroht. Also, wie gesagt, selbst wenn das ein Massenmörder wäre in diesem Sinne, wird der sich ja keine Strichliste als Automat. Das kann doch keiner wirklich ernst nehmen.
Ja. Ne?
Und dann auf 150 Tagessätze zu kommen, ist einfach völlig durch.
Ja, ich glaube, da gibt's ja auch die Äußerungen aus Bayern. Da sind die Staatsanwaltschaften ja angehalten, solche und ähnliche Verbrechen besonders hart zu bestrafen beziehungsweise besonders hart anzugehen. Die sind da tatsächlich eingenordet worden nach dem Motto so, ja, Hass und Hetze sind ja jetzt im Internet wirklich eine Bedrohung und dagegen muss man dann auch konsequent vorgehen. Mhm. Also aus deren Sicht ist das natürlich viel, viel bedrohlicher als jetzt beispielsweise, ja, keine Ahnung, die Zustände auf deutschen Weihnachtsmärkten. Das interessiert die nicht. So, daran kannst du auch sehr, sehr gut ablesen. Ja, okay, das sind halt hier schon, oder zumindest liegt der Schluss relativ nahe, dass es sich bei diesen Staatsanwälten oder auch den Richtern eben um politisches Personal in der Justiz handelt. Ja. So, und
ich meine, Staatsanwälte sind weisungsgebunden.
Ja, natürlich, ne? Absolut. Also, ja. So, und ich denke da, also wie gesagt, da muss ja wirklich Panik herrschen. Mhm. Also wenn man sich schon dazu genötigt sieht, so etwas, was offenkundig satirisch gemeint ist, ja, was ganz, ganz offenkundig satirisch gemeint ist, wenn man schon so derartig eskaliert, also wirklich eskaliert, also da bleibt ja, also ich weiß nicht, also dass sie den nicht an Ort und Stelle erschießen lassen, ist ja noch alles. Ne?
Sogar noch besser.
Da muss, wie gesagt, so eine große Furcht davor bestehen, dass das hier in irgendeiner Art und Weise ist zu irgendeinem Umschwung kommt, dass dann die, ich sag mal, die politischen Parteien, die jetzt noch das Sagen haben, dass die vielleicht früher oder später einmal ihren Einfluss verlieren und ja, das betrifft einen dann auch selber. Ne? Also ich glaube, die Panik vor etwaigen Umbrüchen hier in der Gesellschaft, hier in Deutschland, parteipolitisch, gesellschaftlich, ideologisch und was weiß ich, die muss da so tief sitzen und da denke ich immer wieder so, ey, das ist toll, also das ist richtig toll, dass diese Leute, die eigentlich ja wirklich so einen Blick auf die Realität haben, die es ja mitkriegen, die sind ja, ich meine klar, die sind in ihrer Bubble drin, aber kriegen selbstverständlich auch irgendwo mit, ja, ihre Bubble steht unter Beschuss, sonst würden die so nicht reagieren, sonst wären die ja total tiefenentspannt, würden sagen, ach komm, lass, egal, aber nein, man sieht sich genötigt, eben jetzt auch so die allerletzte Maske fallen zu lassen, um zu zeigen, so okay, so nicht, ne? Ich habe Angst um meine Pfründe, wenn du willst. Und das ist
so eine Art letztes Aufbäumen vielleicht oder so.
Ja, also diese Art des letzten Aufbäumens hatten wir ja auch schon während Corona. Da ist dasselbe passiert. Also immer vom letzten Aufbäumen zu sprechen, würde ich nicht. Ich würde sagen, wir befinden uns schon spätestens seit der Corona-Zeit in so einem Prozess, wo doch deutlich festgestellt wird, also seitens der der Regierenden, seitens der Etablierten, seitens des, wenn du so willst, tiefen Staates hier, dass da etwas im Umbruch ist, dass die Bevölkerung so nicht mehr mitspielen will, so nicht mehr mitmachen.
Die Bevölkerung will nicht mehr mitmachen, aber es ist halt auch schwierig, diese Leute da aus diesen Positionen zu entfernen, weil hier ist ja noch die Sache, der hat ja jetzt schon Kontakt aufgenommen, der Grubwinkel, ich weiß nicht mehr genau zu wem da genau, ob jetzt zum Richter oder zum Staatsanwalt, aber da wurde dann direkt so eine implizite Drohung ausgesprochen, so, weil widersprichst du jetzt dem Strafbefehl, könnte es sein, dass wir das Auto als Tatmittel beschlagnahmen. Weißt du, so Sachen kommen dann da noch hinterher.
Also, Tatmittel?
Ja.
Als Morddrohungstatmittel?
Ja.
Okay.
Also, wie gesagt, wer den genauen Fall so komplett in aller Gänze hören will, das Video ist verlinkt in meinem Artikel, aber das muss man sich mal vorstellen. Da gehen die hin, eigentlich darf nicht noch mehr angedroht werden, wenn man denn einer Strafe widerspricht. So, das ist ja schon Erpressung oder er sagte irgendwas von Amtsmissbrauch oder sowas ist das dann, ne? Sowas in der Art. Wenn du als Richter oder als Staatsanwaltschaft hingehst, ja okay, wenn du widersprichst, du kannst den jetzt unterschreiben oder wir beschlagnahmen deine Karre. So, also das ist Erpressung meiner Meinung nach, so, ne? Also, ja, und wie gesagt, wenn du so Leute dann da im Justizsystem hast, die einfach hier, Law and Order ist wahrscheinlich schon zu viel oder zu wenig gesagt, so, die einfach wirklich mit aller Gewalt irgendwelche Gesetze in aller Härte durchsetzen wollen, ist ja genauso Hausdurchsuchungen bei Beleidigung. Also in welchem Verhältnis steht das denn, wenn man sich Artikel 13 des Grundgesetzes mal anschaut, die Unverletzlichkeit der Wohnung? Da wird gesagt, ja, weil der, dümmste Außenministerin der Welt gesagt hat, raiden wir jetzt seine Bude und
beschlagnahmen da
alles, was nicht nied- und nagelfest ist, was irgendwie Internetzugang hat oder ein Datenträger ist. So, also wo ist da die Verhältnismäßigkeit?
Ja, sie ist ja nicht mehr gegeben.
Überhaupt nicht mehr.
Das ist interessant. Das passiert ja nicht nur hier in Deutschland. Das ist ja, um hier vielleicht mal so ein bisschen einen Themenwechsel einzuleiten. Ne? Also was hier gerade abgeht, dass, meine Damen und Herren, das verspricht für das nächste Jahr wirklich Herausragendes. Ich möchte das jetzt nicht allzu positiv, wobei, nein, eigentlich doch. Also wenn ich mir das letzte Jahr so angucke, diese Staffel, die jetzt gerade noch läuft, es ist, wir werden auch noch beim Weihnachtsspecial wahrscheinlich drüber reden und das nochmal zusammenfassen, aber alles in allem war diese Staffel, die wir jetzt beobachten, wirklich herausragend.
Ja.
Also grandios.
Unterhaltungswert.
Also der Unterhaltungswert, der ist ja kaum mehr zu toppen, aber ich bin mir wirklich, wirklich sicher, dass die Dinge, die nächstes Jahr passieren werden, dass die nicht nur den Unterhaltungswert toppen werden, sondern auch die, ich sag mal, die historische Dimension. Also ich glaube, es könnte nächstes Jahr wirklich tatsächlich Dinge passieren, ich weiß gar nicht, welche Dinge, also nehmen wir mal Massenproteste oder sowas, die dann zu, weiß ich nicht was führen.
In Deutschland,
ja. Die hat es gegeben, wie gesagt, Corona waren Millionen Menschen auf der Straße und so. Und wie gesagt, der Spuk, der geht ja weiter und weiter und weiter. Also es lädt sich ja gerade was auf und meine ich weiß nicht, Befürchtungen.
Ich hab das Gefühl, die Luft ist raus irgendwie. Es gibt ja jetzt wieder Bauernproteste. Und da in Berlin, also das war jetzt nicht so viel.
Aber
da war, ne?
Es passiert ja, wie gesagt, nicht nur in Deutschland was, es passiert ja auch hier bei unseren Nachbarn etwas, was ich ja besonders, besonders spannend finde. Du hast ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es mitgekriegt, also die deutschen Mittelstrahlmedien, die halten sich ja diesbezüglich so ein klein bisschen zurück, ne? Also ich habe vorhin gerade mal bei Google versucht, so ein bisschen herumzurecherchieren, habe so versucht, über die Telegram-Kanäle hinaus Quellen zu finden. Und du hast nicht viel, was jetzt gerade in Großbritannien abgeht. So, da hast du, ich meine, die Tagesschau hat zwar darüber berichtet, aber wenn du auf der Seite bist, dann taucht das irgendwo so im Mittelfeld beziehungsweise ganz weit unten auf. Mhm. Da ist ja jetzt eine Steuerreform angedacht, und zwar für Landwirte. So, die sollen dann ab einem, sollte der Hof einen Wert von 1 Million Pfund übersteigen, dann fällt eine Erbschaftssteuer von 20% an. Ja, und dann stellst du dir mal vor, okay, du bist jetzt Landwirt, beziehungsweise bist der Erbe eines landwirtschaftlichen Betriebes, der kostet dann, lass es mal 2 Millionen Pfund sein. So, und dann musst du dir aus den Rippen mal eben 400.000 Pfund schneiden, um dein Erbe behalten zu dürfen. So, und da gehen gerade die Bauernproteste doch ab. So, also das ist schon sehr, sehr robust, was da passiert. Und da hat es auch schon...
Das ist ja auch völlig geisteskrank. Ich meine, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht alle Bauern arm reden, aber nehmen wir an, du hast halt so einen bäuerlichen Betrieb irgendwie mit Land und allem drum und dran, mit Hof 2 Millionen Pfund wert und so weiter. Und der läuft so gerade so. Du kriegst halt so gerade Familie durch, gemütlich durch, kannst vielleicht auch mal was gönnen oder so, aber lebst jetzt nicht im übertriebenen Luxus.
Du wirst
so,
ne? jetzt keine 400.000 Pfund auf der hohen Kante haben.
Du kommst jetzt halt so einfach mal durch. So, und dann übernimmt der Sohn das dann, oder die Tochter, kann ja beides sein, übernimmt dann den Betrieb nach dem Tod und könnte auch so ganz okay davon leben, das weiterzuführen. Und dann kommt der Staat und sagt, hier, 400.000 Pfund.
Damit du weiter in Ruhe leben kannst.
Ja.
Ne? Ja, und das ist...
Und dann muss er das quasi zusätzlich ja noch erwirtschaften. Mhm. Also entweder er muss die Preise erhöhen oder irgendwo dran sparen, an Qualität, Personal oder sonst irgendwas. Also, mir soll mal einer erklären, wie eine Erbschaftssteuer irgendetwas Positives hervorrufen kann. Also bis auf natürlich für die Herrschenden, die haben dann natürlich mehr Geldeinnahmen. Mhm.
Die können dann Wohltaten finanzieren, für die nichts haben. Ne? Ja, aus der Sicht dieser Leute erscheint das ja gerecht. Ne? Aber wie gesagt,
geisteskrank.
Das ist ja nicht alles. In Großbritannien, also ich weiß nicht, das wird jetzt hier in Deutschland, in den deutschen Mainstream-Medien taucht das eigentlich auch so gut wie gar nicht auf. Und zwar dieser wirkliche, tatsächliche Hass auf Keir Starmer, ne? Also dem Premierminister da von der Labour Party. Die haben, das ist noch gar nicht so lange her, ich meine, das war letzte Woche irgendwann, die haben eine Petition gestartet, dass doch bitte Neuwahlen veranstaltet werden sollen. Eine Petition, weil, wie gesagt, Keir Starmer alle seine Wahlversprechen gebrochen hat. So, und was da abgeht, also meinungsfreiheitstechnisch, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Ja, also das ist ja noch viel krasser. Mhm. Da werden eben Leute, die jetzt beispielsweise an diesen Protesten teilgenommen haben, nach diesem Mord an den drei Mädchen, da hat es ja auch landesweit hier und da Proteste gegeben, und da wurden Leute verknackt, weil sie ein Schild in die Luft gehalten haben, zu 20 Monaten oder sowas. Ja, also die werden richtig an Ort und Stelle verhaftet, zack, Gefängnis, zack, verurteilt, weg. Mhm. Ja, also das geht Wahnsinn. Dann auch im Schnellverfahren, da siehst du, wie effizient Bürokratie bzw. die Justiz arbeiten kann. Die wurden dann in zig Fällen gewissermaßen vor Schnellgerichte gestellt, ja, also wenn man das so will, ja, und abgeurteilt und zack, in den Bau gesteckt. Mhm. So, und gleichzeitig werden dann natürlich Plätze freigemacht, und das ist jetzt auch ganz, ganz ulkig, Gewaltverbrecher, ne, mit Migrationshintergrund, die kommen dann vorzeitig raus, um Platz zu schaffen für diese Art von Verbrechen. Ja. So, und da kocht, da, also ich glaube, in Großbritannien kocht es gerade. Und wie gesagt, wir kriegen hier
gar nichts mit.
Also im Prinzip
nichts. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Ja, also, von den Protesten wegen der Morde, ja, aber dass da jetzt abgeurteilt wird, noch ein Nöchern, habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, da gibt es ja gewisse britische Blogger, Leute, die dann halt hier Westfernsehen betreiben, die haben diese Fälle dann publik gemacht. Es haben sich auch einige Leute schon im Gefängnis umgebracht, ja, also krass. Eben aufgrund der Tatsache, dass sie da inhaftiert worden sind. Und Ja, man weiß ja um die Zusammensetzung, wer da drin sitzt in den Gefängnissen. Mhm. Und die Leute, die dann, ich sag mal so, aus der Mitte der Bevölkerung kommen, dann da reingesetzt werden, die haben da einen schweren Stand, um das zu formulieren. Und wie gesagt, ich habe ja gerade die Petition angesprochen. 2,6 Millionen Leute haben diese Petition schon unterschrieben. Ja. Mhm.
Das geht für die Neuwahlen.
Für die Neuwahlen. Ja. So, und da muss man mal, das muss man mal ins Verhältnis setzen. Das sind, ich glaube, in Großbritannien leben so 60 Millionen, 65 Millionen Leute. Das wäre dann halt übertragen auf Deutschland. Das wären 3 Millionen Stimmen, die dann sich für Neuwahlen ausgesprochen hätten, beziehungsweise eine Petition unterschrieben hätten. Und wir wissen ja, wie das hier in Deutschland ist. Ne? Die wenigsten fühlen sich so berufen, da jetzt eine Petition zu unterzeichnen, was natürlich auch damit zusammenhängen mag, dass so eine Petition ja auch nicht wirklich viel bringt.
Ja,
ne?
Das ist immer. Man gibt dann seinen Namen dahin und dann teilweise ist das ja sogar öffentlich dann, die Namensliste. Und ja. Am Ende bringt die Petition nichts, aber man steht quasi schon auf einer Abschussliste, mehr oder weniger.
Sozusagen. Ja. So. Und ja, wie gesagt, also du hast im Prinzip Zustände in Großbritannien, wie sie uns hier quasi noch ins Haus stehen könnten. Ne? Und ja, ich sag mal, unsere Bundesregierung, die tut gerade alles dafür, dass es so weit kommt. Und ne, man weiß ja, es fehlt ja oft nur ein Funken, ja, der das Fass dann zur Explosion bringt. Und ich, ja, weiß es nicht. Also es erscheint mir fast so, als ob wir uns hier in Deutschland gerade so für die nächste Staffel auf eine solche Explosion vorbereiten können. Ich weiß, es muss nicht so weit kommen, aber spannend wird es trotzdem. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht.
Etwa mit Hörner?
Aber natürlich, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Ja, meine Damen und Herren, Hörner. Hier, ich habe eine Originalverpackung von Hörner. Das ist nur ein einfacher Kugelschreiber. Und dieser einfache Kugelschreiber, den wir ja zu unserer EF-Konferenz an unsere Besucher verteilt haben, der ist allein schon so edel. Wundervoll. Also man schreibt wirklich. Er schreibt wirklich wie von selbst. Ein so wundervolles Gefühl, diesen Kugelschreiber zu halten. Mhm. Die Schrift wird direkt viel, viel schöner. Ja, meine Damen und Herren. Und, also Einblendung jetzt. Bei Hörner gibt es nicht nur die allerbesten Schreibutensilien zu kaufen, sondern auch Lederwaren aller Art. Beispielsweise Portemonnaies oder Laptoptaschen, ja.
Konferenzmappen,
alles, was Sie begehren. Schauen Sie mal vorbei, falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen. Und zwar ein besonderes Weihnachtsgeschenk für einen besonderen Menschen. Schauen Sie bei Hörner vorbei und lassen Sie den Code Freiheit10 da. Dann bekommen Sie nämlich auf den Kauf bei Hörner nochmal sagenhafte 10% Rabatt. Ja. So, zweiter Werbeblock.
Ich finde übrigens die Portemonnaies sehr schön. Ich habe die live anfassen dürfen und ja, doch. Ich werde mir eins kaufen.
Mein nächstes Portemonnaie ist auch eins von Hörner. So viel kann ich versprechen. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, Themenwechsel. Ja, und was ja auch, was ich ja sehr, sehr spannend finde. Wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit über die Zustände hier in Deutschland, was uns ins Haus steht. Und eine Entwicklung, und da müssen wir den Blick über den großen Teich wagen, die hat mich jetzt doch wirklich, also die haut einen ja wirklich regelrecht aus den Socken. So, meine Damen und Herren, die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich Frei ist raus. Da werden diese Themen auch behandelt. Ich habe sie gerade in die Kamera gehalten. Aha. Die Leute wissen Bescheid.
Wobei, Einblendung jetzt.
Genau. So, also was diese Woche da abgegangen ist, ich dachte, ich fall vom Pferd. Ich meine, Donald Trump ist ja noch nicht vereidigt. Ja, also der ist ja noch gar nicht da. Und ja, was erfahren wir? Sie kennen alle vermutlich diesen Handelsgiganten Walmart. Ja, also das ist Walmart, das ist eigentlich die amerikanische Marke. Bei Walmart kriegt man alles. Das ist wie, keine Ahnung, Kaufland potenziert mit 10 oder sowas. Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich
alles.
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 Ich muss dran denken, es einzublenden.
Nee, also wie gesagt, und Walmart war in der Vergangenheit eines der Unternehmen, die sich besonders für diese DIE, also
warte Diversity, mal. Equity, Inclusion.
Inclusion-Initiative stark gemacht haben. Also da ging es dann darum, hier irgendwelche Quoten zu erfüllen, irgendwelche Leute zu fördern, ob ihrer Herkunft, ob ihrer Sexualität oder was weiß ich was.
Was für eine Rolle das auch immer spielen
mag. Was für eine Rolle das auch immer spielen mag. Also man hat sich da ganz, ganz besonders stark gemacht, hat auch entsprechende Produkte verkauft. Ja, also Mädchenpuppen in Jungskleidern und umgekehrt. Und Walmart hat jetzt bekannt gegeben, dass die mit diesen Initiativen, die sie da gestartet haben, vollständig aufhören werden. Also das gibt's nicht mehr.
Echt?
So, ich glaube, wer hat's geschrieben? Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine war's. Walmart gibt Woke-Programm auf. Ja. Also das gibt es einfach nicht mehr. Das wird einfach nicht mehr verfolgt. Also diese ganzen Angestellten, diese ganzen Initiativen, diese ganzen Leute, die da in den Büros saßen und sich dann eben um diese Diversity, Equity und Inclusion gekümmert haben, die werden jetzt alle entlassen oder die kriegen einen Job im Lager oder sowas. Ich weiß es ja nicht.
Wäre mal eine produktive Tätigkeit
da. Das wäre mal produktiv, aber ob die das wirklich, ob die das können, ob die dazu in der Lage sind, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das ist da jetzt weg. So, und was ich auch besonders spannend fand, ich glaube Ford, Ford war es ja, die hatten jetzt vor einigen Wochen eine entsprechende Kampagne, um sich wieder zu regenerieren, ich sag mal, den Wokismus, den sie vorher betrieben haben, wieder wettzumachen. Und das Allerbeste, das ist jetzt die neue Bud Light Werbung. Ja, ich weiß nicht, ich sag mal Einblendung jetzt. Vielleicht kannst du einen Screenshot und den Link dazu platzieren. Den müssen sie sich angucken. Also sie erinnern sich ja sicherlich noch an diese Bud Light Kampagne mit dieser Transfrau, die dann als Testimonial herhalten musste oder hergehalten hat für Bud Light. Ich glaube, die Marketingmanagerin hat seinerzeit gesagt, ja, wir wollen neue Zielgruppen erschließen, und das Resultat war, es mussten hektoliterweise Bierbestände ausgeschüttet werden, weil sich einfach der normale Amerikaner kein Bud Light mehr gekauft hat. Und Bud Light, also Anheuser-Busch, hat gelernt. So. Also dieser Werbespot, den die jetzt rausgehauen haben, also der räumt also komplett, vollständig mit diesem Wokismus auf. Also man trennt sich jetzt von dieser Ideologie, die in den vergangenen Jahren geherrscht hat, die in den vergangenen Jahren groß gemacht worden ist, das findet da jetzt ein Ende. Und es ist ja, wie gesagt, es ist ja nicht nur Bud Light, es ist nicht nur Walmart, es sind viele andere Unternehmen, die sich jetzt, wie gesagt, dem Trend quasi anschließen und ihre Diversity-Programme streichen und auf das zurückkommen, was sie dereinst mal erfolgreich gemacht hat. Und wie gesagt,
außer Jaguar, ne?
Außer, ja! Oh, ja, aber Jaguar ist...
Jaguar macht ein Rebranding und zeigt in ihrem ersten Spot irgendwie alles, wie so eine Travestie-Show schon fast, so mit allen Geschlechtern, mit allen Hautfarben, die es so gibt, und nicht ein einziges Auto.
Ja. Ja, und auch das Logo, ja. Das
ist auch scheiße.
Es ist, oh mein Gott. Ich habe drauf geguckt und ich habe zuerst Joghurt gelesen. Jetzt war ich gerade so gut gelaunt und jetzt holst du mich wieder auf den Teppich. Ja, wobei, Jaguar, komm, ey, das sind vielleicht Spätzünder, ne? Ich weiß nicht, aber es ist ein britisches Unternehmen. Ja, es ist ein britisches Unternehmen, und in Großbritannien läuft es ja noch. Ja, in Großbritannien läuft der ganze Quatsch ja noch. Aber wie gesagt, was in den Vereinigten Staaten da gerade los ist, also ganz einfach, also kulturtechnisch, das ist episch, das ist eine 180 Grad oder eine sogar
360 Grad,
nee, ich wollte sagen 540 Grad Wende, okay. Ja, also das ging so, also das ging ja wirklich jetzt rasend schnell, und ich meine, das ist, wie lange ist Trumps Wahl her? Das ist ja kein Monat.
Ja, aber ich weiß nicht, Henne-Ei, ne? Also, war die Trump-Wahl nur möglich, weil die Stimmung in der Bevölkerung sowieso schon gekippt ist und die Firmen haben schon und halten sich deswegen jetzt alleine schon zurück, weil sie gemerkt haben, okay, die Stimmung ist gekippt? Oder ist das in vorauseilendem Gehorsam? Wobei, was will halt Trump auch machen? Ne? Also wer sich go woke, go broke mäßig selbst kaputt machen will, ich glaube nicht, dass Trump das verhindern will. Also,
nö, das würde, nö, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber wie du richtig sagst, Henne, Ei. Ja,
also ich glaube, die in der Bevölkerung, das hat sich schon, also ich weiß nicht, also es zeichnet sich ja durch diese Boykotte und alles und jedes Mal negative Presse, wenn wieder irgendeiner woke ausgeschert ist und so. Also ich glaube, das hat sich schon abgezeichnet, dass das irgendwann eine Trendwende machen wird und dass Trump vielleicht jetzt auch ein Phänomen dieser Trendwende ist und die Trendwende nicht ein vorauseilendes gegenüber Trump ist. Also
ich würde sagen, ich glaube, die Unternehmen haben, glaube ich, anhand der Wahlergebnisse doch sehr, sehr deutlich ablesen können, okay, woher der Wind weht. Ja, also hätte jetzt eine Kamala Harris tatsächlich die Wahl gewonnen, ich weiß nicht, dann würde Walmart wahrscheinlich immer noch daran festhalten.
Die Affenpockenfahne wehen und so.
Irgendwie sowas. Also in jedem Fall denke ich mal, dass die Großunternehmen jetzt auch wirklich so mehr oder weniger schwarz auf weiß zu sehen bekommen haben, okay, mit dieser Politik, da vergraulen wir die Mehrheit, und zwar die deutliche Mehrheit der Amerikaner, und da, weiß ich nicht, ich denke, da ist man dann halt weniger Überzeugungstäter als vielmehr an dem Geld der Leute interessiert.
Das sowieso. Diese Kampagnen wurden ja auch nur gefahren, diese ganzen Woke-Kampagnen, klar, weil man irgendwie aus der Presse vermittelt bekommen hat, woke is in. Und das ist jetzt gerade der Trend und dann sind halt alle Firmen draufgegangen. Ja. Also klar mag es da auch einige Firmen geben, wo dann Überzeugungstäter in der Chefetage saßen oder in der PR-Abteilung saßen und dann gesagt haben, so, ja geil, jetzt hauen wir richtig raus, wir sind queer, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut und so ein Quatsch. Und aber die werden ja auch noch ihre Posten verlieren, gehe ich von aus.
Ja, das mit Sicherheit.
Also wenn sich jetzt herausstellt, okay, der Woke-Kram, das war irgendwie Unsinn, damit haben wir mehr Schaden angerichtet, als wir da Neukunden gewonnen haben, weil es gibt halt nur irgendwie drei des dritten Geschlechts in Deutschland zum Beispiel, oder 12 oder wie viel es waren, also nicht der Rede wert. Und die haben wir nicht erreicht, oder selbst wenn wir die alle erreicht hätten, ja, toll, 12 Neukunden bei Ford, wow. Also gut, USA ist ein bisschen was anderes, aber ja, die werden schon gemerkt haben, okay, das ist jetzt nach hinten losgegangen. Manche kommen selber drauf und manche müssen wahrscheinlich ihre PR-Abteilung erstmal feuern.
Ja, manche werden aber auch, wie gesagt, jetzt nach dieser Wahl festgestellt haben, okay, daher weht jetzt der Wind. Und das ist ja nur das Kulturtechnische, was sich da jetzt aber wirklich in Windeseile wirklich zu drehen scheint, und auch das sollte uns Hoffnung geben hier in Deutschland. Ich denke, dieser ganze künstlich aufgeblasene Popanz, der kann innerhalb kürzester Zeit in sich zusammenstürzen, fallen, krachen, und wir wissen ja, alles, was in den Vereinigten Staaten passiert, das wird früher oder später auch hier herüberschwappen. Und, meine Damen und Herren, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wir wissen ja, nicht jeder von Ihnen ist bei X oder X oder frühermals Twitter unterwegs. Und Sie haben es trotzdem wahrscheinlich mitgekriegt. Elon Musk, ja, der hat ja die Aufgabe bekommen, und das finde ich sehr toll, der hat ja die Aufgabe bekommen, ich sag mal, die Ausgaben beziehungsweise die Regierung effizienter zu gestalten, also gerade auch was Ausgaben betrifft. Und dazu hat er das Department of Government Efficiency gegründet. So, und seit
kurz Doge.
Doge, genau, wie der Dogecoin.
Der übrigens nicht von Elon Musk ist, muss man hier
aber
mal
aber er hat ihn doch mal gehypt, ne?
Ja, ja, er hat ihn mal gehypt, aber André hat, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass der von ihm wäre oder so, also so im Nebensatz, und der ist nicht von ihm.
Ja.
Also,
nur von ihm gehalten.
Aber ich glaube, André hat das in einem Podcast gehört, den wir zusammen gehört haben, wo der aber auch schon falsch lag in der Sache. Also Ist nicht Andres Schuld.
Okay. In dem Sinne. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, um nochmal auf X oder auf Twitter zu sprechen zu kommen, dieses Department of Government Efficiency hat jetzt auch einen X-Auftritt. Mhm. Seit, ich glaube, dieser Woche. Ich glaube, eine Woche oder so.
Seit ja.
Seit ich einer Woche ungefähr.
Als wir auf Usedom waren, gab es den schon. Aber sogar. Gab es
den schon?
Ich meine, ja.
Aber dann musste der gerade neu
also gegründet worden sein. Also so gerade eine Woche, anderthalb oder so dann.
Also lang gibt es, wie gesagt, gibt es dieses Department, beziehungsweise diesen X-Auftritt noch nicht. Und was passiert da? Nun, Elon Musk postet da, ich glaube, mehr oder weniger jeden Tag genau das, was hier vor kurzem die Runde gemacht hat, diese Ausgaben. Wofür geben wir eigentlich Geld aus? Und das erinnert doch sehr stark an diese Entwicklungshilfe hier in Deutschland, wofür dann 60 Milliarden fließen. Und wie gesagt, jeden Tag kommen halt hier so ein paar Nachrichten. Ja, ich möchte hier mal ein paar Posts zitieren. Das Pentagon kann 824 Milliarden Dollar nicht vollständig verbuchen. 236 Milliarden Dollar an unrechtmäßigen Zahlungen in Bundesprogrammen im Jahr 2023. 200 Milliarden Dollar der Pandemiehilfe flossen in Betrug und Missbrauch. Die USA könnten 1 Milliarde Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine nicht nachverfolgen. Meine Damen und Herren, weiter geht's. Es wird nämlich noch richtig ulkig. Im Haushaltsjahr 2024 stellte der US-Kongress 516 Milliarden US-Dollar für Programme bereit, deren Genehmigungen zuvor nach Bundesrecht abgelaufen waren. Fast 320 Milliarden dieser 516 Milliarden US-Dollar liefen vor mehr als einem Jahrzehnt aus.
So. Und dann sagen mir die Leute, es gibt kein Deep State. So. Das ist halt einfach der Staat im Staat und er macht einfach weiter, bis irgendwer mal sagt, was macht ihr da eigentlich? Aber das macht ja keiner, dieses, was macht ihr da eigentlich? Wofür gebt ihr eigentlich das Geld aus? Und
jetzt macht es Elon Musk.
Ja, was ja based ist. Weil ich liebe ja das Meme, wie er da am Schreibtisch sitzt und darunter steht einfach nur, what are you doing here? Was machen Sie hier eigentlich?
What is your job?
Raus.
Tschüss. Aber wisst ihr was? Das sind jetzt mal diese harten geil, Fakten. Ey. Aber es gibt auch noch Ulkiges. Pass auf, ich kam ja eben auf die Radwege in Peru zu sprechen und man hat in den Vereinigten Staaten mit Ähnlichem zu kämpfen. 45 Millionen US-Dollar für ein Stipendium für Diversität und Inklusion in Burma. 3 Millionen Dollar für mädchenzentrierte Klimaschutzmaßnahmen in Brasilien. 288.563 Dollar für verschiedene Vogelbeobachtergruppen.
Was? Hast du das eine auch? Lies mal alles vor. Da war ja ein Ding, geiles Ding noch dabei.
Ich habe jetzt nur noch im Haushaltsjahr 2023 wurden im Rahmen der Medicare und Medicaid-Programme schätzungsweise 100 Milliarden US-Dollar an unrechtmäßigen Zahlungen geleistet. Geil. Dies entspricht 43% aller staatsweiten unrechtmäßigen Zahlungen in diesem Jahr. Also, meine Damen und Herren, wie gesagt, der Mann hat ja angekündigt. Und was meintest du jetzt noch?
Ja, du hast irgendwas gesagt, irgendeine Studie für 750.000, die ohne Ergebnis war.
Um Gottes Willen, was war das nochmal? Ach ja, genau. Ich glaube, es ging darum, ob Gin oder Tequila den Schwarz- oder Rotbarsch aggressiver macht. Ja.
Geisteskrank. Wer bezahlt so eine Studie? Wer will das überhaupt wissen?
Ich weiß es nicht.
Das ist doch alles kompletter Bullshit.
Aber irgendjemand hatte einen Job. Stell dir vor, da kommt so ein Elon Musk auf dich zu und fragt dich, ja, welchen Job haben Sie hier? Ja, ich erforsche gerade, ob Tequila oder Gin Rotbarsche aggressiver macht. Ja.
Geil, ey.
Oder es ging um die Promiskuität oder wie es heißt, von Vögeln oder sowas. Ja, ganz egal. Also es ist wirklich.
Promiskuität, glaube ich.
Es ist,
ja, egal,
das ist, ein ja, ist ein schwieriges Wort.
Ich glaube, ich habe es selber auch falsch. Promiskuität, ja, genau.
Promiskuität?
Ja, ja.
Wir müssen nachher nochmal schauen.
Wir lernen das.
Ja, und jetzt hast du, und das ist das Geile, jetzt hast du einen Elon Musk, der eben versprochen hat, diesen Zuständen auf den Grund zu gehen und dann eben genau das durchziehen möchte, was er ja auch bei X, bei Twitter gemacht hat, indem er
Afuera. 80% der Leute rausgeschmissen.
80% der Leute rausgeschmissen und seit ich glaube, es gibt da so eine wundervolle Grafik, die Tweets, die abgesondert worden sind, seit Elon Musk den Laden gekauft hat, also ist richtig was los. Mhm. Also vorher, ja, so einigermaßen, aber seit der den Laden übernommen hat, geht richtig die Post. Geht X steil und ja, wie gesagt, das verändert gerade sehr, sehr, sehr viel. Ne? Also insofern, im Zweifelsfall ist der Markt dann ja doch der bessere Berater, ne? Als eine Demokratie. Und wie gesagt, was jetzt innerhalb dieser relativ kurzen Zeit schon so auf dem Tisch liegt, ja. Und wir können alle sowas von gespannt sein. Also ich für meinen Teil, ich bin gespannter auf den Amtsantritt von Donald Trump und was danach passiert, was hier passiert. Also was die Bundestagswahl angeht, das ist komplett, das können
Sie. Wird CDU-Grüne.
Ja.
Machen wir uns nichts vor.
Ah, dazu können wir gleich noch ganz kurz zu sprechen kommen. Da habe ich mir nämlich auch eine schöne Grafik ausgedruckt, gefunden bei der Jungen Freiheit. Aber wie gesagt, du hast jetzt innerhalb dieser relativ kurzen Zeit ist dort in den Vereinigten Staaten noch vor der Vereidigung von Donald Trump doch relativ viel passiert. Und es passiert ja jeden Tag mehr und mehr und mehr. Und so ab dem 20. Januar wird dann ja wahrscheinlich auch geliefert werden. Zumindest kann man davon ausgehen. Also ich würde jetzt nicht Ich will da jetzt nicht mit Vorschuss Lorbeeren um mich schmeißen, aber die ich sag mal, Performance ist jetzt ja schon mindestens optimal. Also
wenn die Hälfte von dem kommt, was jetzt so im Raum steht, ist schon mal geil.
Ist schon mal ordentlich. Ja. So, und dann, meine Damen und Herren, und dann müssen Sie sich vorstellen, dass diese Programme, das, was dort passiert, das, was dort gemacht werden wird, das wird natürlich auch Auswirkungen haben. Und da ist mir auch etwas aufgefallen und da denke ich auch die ganze Zeit drüber nach. Also ich bin ja Teilzeit-Aluhutträger. Ja, ja. Und da frage ich mich natürlich schon, okay, diese Geschichte, die jetzt hier gerade so erzählt wird, ne, da gibt es ja so gewisse Spins, da gibt es so gewisse Eckpunkte, die irgendwie, wie soll ich sagen, die irgendwie bedeutsam erscheinen. So, und jetzt, wie gesagt, diese ganzen, also erstmal diese Geschichte, die jetzt dort drüben über dem Teich passiert, die ist ja für uns schon recht interessant. Also auch was, wie gesagt, die Medien betrifft. Wie werden die darüber dann berichten? Wie werden die dann meinetwegen über die Erfolge berichten? Ich könnte mir Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man gar nicht darüber berichten wird, aber es gibt ja Twitter und bei Twitter wird dann wahrscheinlich, ich glaube ganz Twitter, egal wer, der wird dann mit Erfolgsmeldungen über Twitter einfach geflutet. Und wie gesagt, alternativen Medien werden das dann natürlich aufgreifen und das führt ja letzten Endes immer dazu, also wenn es die Alternativen irgendwie aufgreifen, dann findet es früher oder später dann ja doch den Weg in die Mainstream-Medien, die es dann noch irgendwie versuchen einzuordnen. Aber letzten Endes
Und es gibt ja noch Welt. Da übernimmt er Portschott jetzt.
Springer. Und da,
genau,
meine Damen und Herren, ein so ein Eckpfeiler in der Geschichte ist erstens das. Und zwar war in diesem Jahr, Ende Januar, die Rede von Javier Milei in Davos. Und gleichzeitig diese Live-Übertragung und dieses überschwänglich positiv kommentierende Ulf Poschardt.
Ja.
Der den Mann gefeiert hat wie vorher nur Robert Habeck.
Ja.
So, also Ulf Poschardt hat gesagt, okay, das ist toll. Libertarismus, Freiheit, Anarchokapitalismus, das ist alles toll. Ja. Und jetzt zwei interessante Geschehnisse diese Woche. Erstmal, Ulf Poschardt ist jetzt, hat jetzt Stefan Aust abgelöst, ne, beerbt. Und eine zweite, vielleicht eher nebensächliche Geschichte auf einem dieser, ich sag mal, Plattformen hier, ich glaube MSN oder sowas hier, diese Nachrichtenplattform von,
also
von
Microsoft. MSNBC war es, glaube ich.
Nee, MSN, hier diese Seite. .com, ich glaube, diese Microsoft Nachrichtenseite.
Ja.
MSN, genau.
Ja.
Also diese Microsoft Nachrichtenseite gibt's ja von jedem Anbieter, GMX oder sowas. Und da erschien ein Artikel über Javier Milei.
Mhm.
Und da stand dann drin, ich glaube, die Überschrift, die radikalen Reformen von Milei überraschend erfolgreich.
Mhm. Ja, aber nur für Leute überraschend, die vorher Mainstream gelesen haben.
Genau, überraschend für Leute, die, ich sag mal, unter Ökonomie-Legasthenie leiden. Ja. Ganz klar überraschend,
Marcel
so alle Fratscher anderen.
Glauben und so.
Marcel Fratscher war sicher überrascht.
Ja, der war ganz garantiert überrascht.
So, und wie gesagt, aber nichtsdestotrotz auf einem dieser Nachrichtenportale dann diese doch sehr, sehr positive Hervorhebung der doch sehr radikalen Reform von Javier Milei. Und normalerweise passiert das nicht. Also normalerweise werden auf diesen Nachrichtenportalen, also da sind die Inhalte, wenn sie links sind, sind sie gerade noch so, das geht dann schon ins Rechte, ja. Also normalerweise sind die Inhalte enorm linksradikal lassen. Mhm. Also ganz furchtbar. Kann man sich gar nicht angucken.
Ökonomisch immer.
So, und auf einmal plopp, Javier Milei liefert. Und zwar echt ein tolles Ergebnis ab. So, und jetzt bringen wir das alles mal so in Verbindung. Also wir erfahren jetzt hier auch über Mainstream-Medien, okay, libertäre Ideen, libertäre Reformen, radikale Reformen scheinen Erfolg zu haben.
Mhm.
Wir kriegen mit, die Vereinigten Staaten, Argentinien werden jetzt, wenigstens in Zügen libertär regiert werden. Und gleichzeitig haben wir hier in Deutschland den absoluten, totalen Niedergang zu erwarten, beziehungsweise wohnen ihm ja gerade bei, schauen zu, schütteln die Köpfe, fragen uns, was ist hier eigentlich los? Und wie gesagt, ich denke, das wird immer mehr und mehr Menschen so gehen, dass sie sich das jetzt im Laufe dieses kommenden Jahres werden eingestehen müssen. Und da habe ich, wie gesagt, eine hochinteressante Umfrage hier mir herauskopiert von der Jungen Freiheit. Da geht es, also die Frage war, wie bewerten Sie folgende Zweierkoalitionen auf Bundesebene? Darüber haben wir uns ja gerade unterhalten. Ja. Welche Koalition wird es werden? Und sehr interessant fand ich die Ergebnisse. Also erst einmal CDU, CSU und SPD kommt tatsächlich am besten beziehungsweise am ausgewogensten weg. Also gut finden das sagenhafte 22%. Also 22% und damit ist diese Koalition, also Schwarz-Rot, schon die beliebteste. Und mit 34% geben die Leute halt an, schlecht. Und damit ist sie tatsächlich auch die am wenigsten unbeliebteste.
Mhm.
Ja, also so der Mittelwert ist dann auch so bei 34, die sagen weder noch.
Mhm.
So, und jetzt wird's aber richtig interessant. Pass auf, nehmen wir mal die AfD und CDU. Die kommen nämlich auf 19%.
Mhm.
19%, also nach 22 für CDU und SPD.
Ja, nah dran.
Das ist nah dran und das ist sogar die zweitbeliebteste Koalition, Konstellation.
Mhm.
Wozu man sagen muss, hier finden 55% diese Konstellation nicht schlecht. Also das ist tatsächlich die am wenigsten beliebte. Im Sinne von den meisten als nicht gut empfunden.
Mhm.
Und jetzt hatten wir ja das Thema, Schwarz-Grün soll es ja werden.
Ja.
Und mit.
Noch zweistellig oder?
Noch.
Okay.
Gerade so. Also mit gerade mal 13%, die am die Konstellation, die am wenigsten Zustimmung erfährt. Mhm. Also 13% der Bundesbürger oder der Wähler würden das gut finden. Also das ist schon ein Recht.
Ja, da ist ja mal ganz sicher, dass das kommt.
Dann muss es wohl so kommen. Und übrigens mit 52% ganz knapp hinter, also 52%, die diese Konstellation schlecht finden, mhm, ganz knapp hinter CDU und
AfD.
Und AfD. Ne? Also wenn man das jetzt so gegeneinander aufwiegt, dann wäre tatsächlich eine CDU-AfD Koalition bei den Bürgern noch beliebter als Schwarz-Grün. So CDU, FDP.
Boah. Ja, da ist halt auch viel Nazi-Psychose immer noch dabei.
Ja, aber also, selbstverständlich ist das so.
Das ist ja wirklich komplett geisteskrank. Also auch so in meinem näheren Umfeld, so wenn man da nochmal mit Leuten, ab und zu geht es ja mal in die Richtung Politik, so in den Gesprächen. Mhm. Da stellst du halt immer und immer wieder fest. Die stimmen dir praktisch in allem zu, was du sagst. Aber sobald du dann sagst, ja, die AfD vertritt die Position, die. Also ich mache jetzt keine Werbung für die AfD, ne? Aber ja, nee, das sind Faschisten so. Also mit Nazis kuschelt man nicht und so. Mhm. Komplett Gehirn gewaschen. Mhm. Also, ja.
Ja.
Wild. Aber das wird sich vielleicht auch noch ändern. Ich meine, Trump wurde ja auch quasi als zweiter Hitler dargestellt und so weiter, auch in den USA. Und
ja.
Man sieht ja, dass die Wahlergebnisse doch anders aussehen.
Ja, das ist ja, ich glaube, in den USA ticken die Uhren da diesbezüglich natürlich noch ein bisschen anders. Wobei man tatsächlich davon, also hier in Deutschland hat es ja tatsächlich gewirkt. Hier waren ja 72 Prozent der festen Überzeugung, dass hier Kamala Harris gewinnen würde. Was ja nicht eingetroffen ist. Aber wie schon gesagt, ich glaube, die Entwicklungen in den USA im nächsten Jahr, die werden nach meiner festen Überzeugung einen so dermaßen krassen Impact hier in Deutschland haben. Wenn nämlich wirklich die Menschen dann, ich glaube, über alle möglichen Kanäle dann mitbekommen werden, so oha, da geht's aber rund, ne? Mhm. So, und ich sag's mal so, was Elon Musk da vorgetragen hat, beziehungsweise vorhat, nämlich, wie gesagt, die Bürokratie abzubauen, Gesetze zu streichen, Behörden zu schließen, Beamte zu entlassen und so weiter, das deckt sich doch sehr mit dem, was eben auch schon heute hier in Deutschland immer mal wieder so, ja, über den Mittelstrahl kommuniziert wird. Wenn man nämlich hier Unternehmer fragt, was läuft denn hier schief? Ja, da sagen sie alle, Bürokratie, hohe Steuern, hohe Energiepreise. Das ist ja schon die Antwort. So, und dann wird man aber aus...
Ja, aber Deutschland ist auch sehr unternehmerfeindlich, auch in der Bevölkerung. Ne? Also jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, sich ein eigenes Auto leisten kann, ist ja schon verdächtig, ein böser Kapitalist zu sein und der gehört doch bitte enteignet. Also ich weiß nicht, in den USA ist das eine ganz andere Grundstimmung. Da schimpft man nicht auf Unternehmer und so. Und aber wenn hier jetzt in Deutschland die Unternehmer sagen würden, ey, pass mal auf, Bürokratie, Steuern und ihr Klimazeug, Lieferkettengesetze, hast du nicht gesehen, Afuera. Mhm. So, dann würden die Deutschen sich halt aus Trotz dagegen stellen und sagen, nee, jetzt wähle ich erst recht die SPD, die das
will. Weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Nee, ich
nicht,
also ich halte die Deutschen für sehr, sehr unternehmerfeindlich.
Ja, ich glaube, insgesamt würde ich das auch so sehen, aber wie gesagt, nur auf einen gewissen Teil der Bevölkerung. Also Unternehmer sind ja hier in Deutschland auch der Mittelstand und wir haben hier in Deutschland ja, ich glaube, ich meine, 80% der Unternehmen sind eben Mittelständler, das sind eben nicht die Großunternehmer. Ja, ne? Also, und ich denke, keiner ist hier, ich sag mal, dem Handwerker oder wie gesagt, dem mittelständischen Betrieb irgendwie feindlich gegenüber gesonnen. Nein, ich glaube.
Doch. Also dem Handwerker nicht, aber wenn du so mittelständische Betriebe nimmst, die auch schon hier im Arbeitgeberverband, Arbeitnehmerverband, also wo die Gewerkschaften schon reinfuschen.
Ah, ja.
Ne? Also keine Ahnung, jeder Typ irgendwie, oder jeder ist wahrscheinlich übertrieben, aber die allermeisten, die in so Firmen, ich war ja unterwegs im öffentlichen Dienst und auch in der chemischen Industrie und so, und die würden lieber ihre eigene Firma opfern, um jetzt den Willen der Gewerkschaft durchzubringen, als zu sagen, ja, nee, lass mal hier ein bisschen hinten anstellen, läuft gerade nicht so gut dieses Jahr. Ey, 100%.
Alle?
Ein sehr, sehr großer Teil.
Einblendung jetzt.
Nee, also das ist klar, anekdotische Evidenz, aber das ist so, was ich mitbekommen habe. Der Firma kann es noch so schlecht gehen, da werden keine Abstriche gemacht. Da wird nicht gesagt, 10% Lohnerhöhung ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, lass mal 3 machen oder so. Da wird immer das Maximale versucht rauszuholen, und wenn der Betrieb dann 3 Jahre später schließt, dann, ja gut, dann war das Management halt falsch. Gerade so Gewerkschaften und so, die sehen diesen Hass gegen Unternehmen, gegen Unternehmer, und bei den Gewerkschaftsmitgliedern, es kommt einfach an. Ich weiß nicht, warum. Neid oder ich weiß es nicht.
Ja, es ist halt hier die
Sozialistische. Irgendwas Psychologisches.
Es ist die sozialistische Erzählung, die da zum Tragen kommt. Da würde ich dir sogar recht geben, dass hier der Einfluss der Gewerkschaften viel zu groß ist. Ne? Und ich denke, wer sich da in so einer Gewerkschaft engagiert, den wüsste dann auch, den wirst du dann vermutlich auch nicht mal durch Fakten umgedreht bekommen. Guck dir das
jetzt bei VW an.
Ja.
Ich glaube, IG Metall ist da die zuständige Gewerkschaft.
Ja.
Die wollen jetzt die Werke bestreiken.
Ja.
Weil VW Werke schließen muss. Mhm. So, wie hilft das diesem Unternehmen? Oder warum sollte VW jetzt sagen, okay, wenn ihr sowieso nicht arbeitet und wir euch ja sowieso nicht arbeiten lassen wollen, lassen wir euch jetzt wieder mehr arbeiten. Mhm. Oder lassen wir euch weiterarbeiten? Das macht ja gar keinen Sinn.
Nee, eigentlich macht
das keinen Sinn. Du kannst ja nicht mit der Einstellung der Arbeit damit drohen, wenn deine Arbeit weg soll. Also, das ist ja völlig Banane.
Wir brauchen eine Schwerpunktausgabe über Gewerkschaften und den schändlichen Einfluss, die sie auf dieses Land ausüben. Also,
wenn du dich dagegen stellen willst, dann müsstest du ja eigentlich sagen, ja okay, wenn ihr das Werk schließt, wir kommen trotzdem und wir produzieren einfach weiter. So müsste, das wäre doch eine Drohung, oder? Aber das als Drohung zu machen, was sowieso als Ziel gesetzt ist, ist doch total bescheuert. Also.
Reg dich nicht auf.
Gewerkschaften, keine Ahnung, ey, die sind völlig komplett geisteskrank, die laufen am Leben vorbei.
Ja.
Gar keine Ahnung, von nix. Haben irgendwie, weiß ich nicht, da hat irgendwelche Gewerkschaftsbosse, die da irgendwie mal den Marx und den Engels gelesen haben und denken jetzt, oh ja, hier Ausbeutung und bla und Arbeitswertlehre, pipapo und alle müssen das Gleiche verdienen und Bullshit halt, ne? Kompletter Bullshit. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich dazu sagen. Eine Person, die ich kenne, arbeitet im öffentlichen Dienst.
Ja.
Ist zwar offiziell eine Aktiengesellschaft, aber öffentlicher Dienst. Und bei denen, die führen da jetzt auch ein, quasi, dass alle gleich bezahlt werden. Und zwar durch Arbeitsplatzbeschreibungen und so. Das heißt, egal wie viel Mühe du dir gibst oder dich selbst fortbildest, solange du diesen Arbeitsplatz machst, wirst du nie höher gruppiert werden können. Das ist völlig geisteskrank, weil da jetzt komplett alle Anreize fehlen, irgendwie besser zu sein als der Durchschnitt in der Abteilung. Und damit fallen alle irgendwann unter den Durchschnitt. Der Durchschnitt sinkt an Arbeitsleistung und an Motivation und so weiter. Und ja, weil es kriegen ja dann alle das Gleiche.
Was soll schon schief gehen?
Egal, wie gut du dich weiter fortbildest oder sonst irgendwas, solange der Arbeitsplatz auf die Arbeitsplatzbeschreibung passt, bist du in der Lohngruppe fertig. Mehr gibt's nicht. So, das ist doch völlig geisteskrank. Das ist das, was ich meine mit hier marxistische Arbeitswertlehre in Gewerkschaften.
Ja.
Völlig geisteskrank. Aber ey.
Wie gesagt, nächstes Jahr wird toll, weil dann nämlich die Einschläge so nah kommen werden, dass dann, ja, wie gesagt, auch solche Leute sich dann vielleicht einmal die Frage stellen werden, ob das denn alles richtig gewesen ist, woran sie geglaubt haben. Weil andernorts funktioniert es ja offenkundig besser. Und das werden wir nächstes Jahr, denke ich, schon sehr dick aufs Brot geschmiert bekommen. Zumindest die Hoffnung besteht. Ja, komm, ich bin absolut mega nervös wegen der Batterien. Wissen Sie, wir haben hier
zwei Drittel voll.
Ach, das kannst du sehen?
Ja, das steht da oben rechts.
Mega!
Also, wir könnten jetzt noch zwei Sendungen machen.
Da bin ich ja beruhigt.
Ja, wir haben hier eben Probleme. Ja.
Wir haben hier ein Problem.
Das Gerät wollte nicht angehen und
ganz genau.
Offensichtlich ist die Steckerbuchse kaputt.
Und deswegen läuft dieses Gerät jetzt per Batterie. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben ja heute schon doch mehr.
Polizei soll Zweitschlüssel für Autos kriegen. Lesen Sie einfach selbst bei Bild. Ist ganz spannend, weil die Polizei hat irgendwie Probleme bei Gangstern, also Verbrechern, irgendwie Wanzen anzubringen in Autos. Und weil ja die Schließsysteme mittlerweile alle so gut sind und alarmgesichert und dies und das. Und jetzt wollen die einen Zweitschlüssel haben vom Hersteller, damit sie in die Autos überall rein können. Der große Lauschangriff.
Das beste Deutschland aller Zeiten.
Ja.
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwas?
Ja, den letzten Werbeblock.
Jetzt. Aber warte, bevor wir mit der Werbung beginnen, machen wir noch direkt die Ankündigung, Einblendung jetzt, das Weihnachtsspecial.
Ja, das war gewissermaßen der dritte Werbeblock.
Ach so, okay.
Ja, ist ja schon drin. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, Weihnachtszeit ist Weihnachtsspecial-Zeit und dieses Jahr haben wir was ganz Besonderes vor. Denn, meine Damen und Herren, wir werden als Dachcouch-Quartett das Weihnachtsspecial nicht nur live streamen, sondern auch live vor Ort sein. Nämlich da, wo wir sonst immer unseren Stammtisch abhalten. Und dort sind Sie als Publikum herzlich willkommen.
Eintritt frei.
Eintritt frei. Sie müssen nur trinken und essen in diesem Lokal. Da würde sich der Wirt riesig drüber freuen. Ja, und wir werden da, Einblendung jetzt, auch den Wein Quevri aus Georgien verkosten und vielleicht auch das ein oder andere Bier von Einblendung jetzt, Helge. Ne?
Genau.
Der Helge, der uns wieder einen wundervollen Adventskalender geschenkt hat. Meine Damen und Herren, wie gesagt, der erste Advent steht kurz vor der Tür. Gehen Sie hin, das Bier ist wirklich köstlich. Das Bier ist, also kaufen Sie sich den Adventskalender, die Adventskalenderbox von Wackenbier.
Genau.
Ja, da haben wir es mit der Werbung diesmal so ein bisschen kompakter gehalten. Ja. Ich glaube, das ist auch, ich denke, da freuen sich die Leute und meine Damen und Herren, vielleicht das Heft nochmal mit dem Buch Einblendung jetzt. Ja, genau, genau.
Bloß nicht bewegen.
Es könnte irgendetwas zusammenfallen oder auseinanderbrechen. Wie gesagt, die neue Ausgabe von Eigentümlich Frei ist soeben erschienen. Ja, auch wieder ein ganz, ganz tolles Heft mit sehr vielen tollen Artikeln. Und wenn
die Siegerbeiträge von
Jungautorenwettbewerb und Literaturwettbewerb. Sehr geil, sehr lesenswert, meine Damen und Herren. Ja, wie gesagt, und ja, das ist die Form von Unterstützung, auf die wir auch angewiesen sind, dass Sie nämlich das Heft beziehen oder ein Online-Abo abschließen. Ne? Das
genau,
ist, ne,
geht
das,
ja, man geht muss ja nicht auch, Print haben, man kann es auch in PDF-Form haben, ist dann sehr viel günstiger sogar.
Ja, boah, ich denke immer so, ne? Was ist so eine Folge Dachtheken-Duett wert? Jedem Zuschauer.
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Jedem einzelnen Zuschauer?
Jedem einzelnen Zuschauer.
Wenn es ein Euro wäre, wäre es klasse, ne?
Ja, das wäre klasse.
Das wäre klasse.
Das wäre klasse. Wie gesagt, für das Heft, da haben wir ja dieses Jahr ein klitzekleines Weihnachtsgeschenkprogramm. Wer ein Jahresabo abschließt und im Bestellfeld Dachtheken-Duett eingibt, der kriegt das wundervolle Buch Totgedacht von Roland Bader gratis dazu.
Jawohl.
Ja, so ist es. Ja.
So sind wir.
So sind wir.
Ja. Gönnerhaft.
Gönnerhaft. Bis zum Letzten. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim Dachtheken-Duett. Bis dahin halten Sie die Ohren steif. Alles Gute und tschüss.
wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.